allen göttlichen Segen gebrauchen konnten, so ausgeliefert, wie sie den Angriffen des Feindes in ihrer Position waren. Während die zweite Reihe an den Zwillingsturm vorbeifuhr, nahm Davos sie näher in Augenschein. Drei Glieder der riesigen Kette hingen aus einem Loch, das nicht größer war als der Kopf eines Mannes, dann verschwand sie unter Wasser. Die Türme hatten jeweils nur eine einzige Tür, die sich gute 7 Meter über dem Boden befand. Bogenschützen auf dem Dach des nördlichen Turms schossen auf die Betende und die Geweihte. Die Schützen der Geweihten erwiderten das Feuer, und Davos hörte einen Mann schreien, den ein Pfeil getroffen hatte.
»Kapitän, Sir!«
Sein Sohn Matos stand neben ihm.
»Euer Helm!«
Davos nahm ihn mit beiden Händen und setzte ihn auf. Er hasste es, wenn seine Sicht eingeschränkt war, deshalb hatte das gute Stück kein Visier. Inzwischen gingen die Pechgefäße auch um sie herum nieder. Eins zerplatzte auf dem Deck der Lady Maria, doch Allards Mannschaft schlug das Feuer rasch aus. An Backbord ertönten die Hörner auf der Stolz von Driftmark. Bei jedem Schlag warfen die Ruder spritzend Wasserfontänen auf. Das meterlange Geschoss eines Skorpions landete keinen Meter neben Matos und bohrte sich krachend ins Holz des Decks. Vor ihnen war die erste Reihe auf Schussweite an die feindlichen Schiffe herangekommen. Pfeilschwärme flogen hin und her und zischten wie wütende Schlangen. Südlich des Blackwater sah Davos Männer, die grob gezimmerte Flöße zum Wasser zogen, während sich unter 1000 flatternden Bannern Reihen und Kolonnen formierten. Das flammende Herz war überall. Der schwarze Hirsch, der von ihm eingeschlossen wurde, war jedoch zu klein, um ihn zu erkennen. Wir hätten unter dem gekrönten Hirsch kämpfen sollen. Der Hirsch war König Roberts Wappen, und die Stadt würde sich freuen, ihn zu sehen. Dieses Banner eines Fremden bringt die Männer nur gegen uns auf. Er konnte das flammende Herz nicht ansehen, ohne an den Schatten zu denken, den Melisandre unter Storms End geboren hatte. Zumindest tragen wir diese Schlacht im Lichte aus und mit den Waffen ehrbarer Männer. Die rote Frau und ihre dunklen Kinder hatten keinen Anteil daran. Stannis hatte sie mit seinem unehelichen Neffen Edric Storm nach Dragonstone zurückgeschickt. Seine Kapitäne und Vasallen hatten darauf bestanden, dass auf dem Schlachtfeld kein Platz für eine Frau war. Nur die Männer der Königin hatten widersprochen, wenn auch nicht sehr laut. Trotzdem hatte der König ihr Ansinnen zurückgewiesen, bis Lord Bryce Caron sagte, »Euer Gnaden, wenn die Zauberin dabei ist, wird man hinterher behaupten, es sei ihr Sieg gewesen und nicht der eure. Sie werden sagen, ihr hättet eure Krone ihren Zaubersprüchen zu verdanken.« Das hatte den Ausschlag gegeben. Davos selbst hatte sich aus diesem Streit herausgehalten. Allerdings war er nicht traurig, sie davonfahren zu sehen. Er hatte wenig für Melisandre und ihren Gott übrig. An Steuerbord fuhr die Geweihte auf das Ufer zu und ließ die Planke herunter. Bogenschützen sprangen ins flache Wasser und hielten ihre Waffen hoch über die Köpfe, damit die Sehnen trocken blieben. Spritzend stürmten sie auf den schmalen Landstreifen unter der Steilwand. Steine und Speere wurden von oben auf sie abgeworfen, dazu wurden Pfeile abgeschossen, doch der Winkel war sehr steil und die Geschosse schienen wenig Schaden anzurichten. Die Betende landete 2 Dutzend Meter weiter flussaufwärts, und die Fromme hielt auf das Ufer, als die Verteidiger auf ihren Streitrössern heranstürmten. Die Ritter fielen über die Bogenschützen her wie Wölfe über Hühner, trieben sie zurück zu den Schiffen und in den Fluss, ehe die meisten überhaupt einen Pfeil auflegen konnten. Soldaten rannten hinzu, um sie mit Speer und Axt zu verteidigen, und nach wenigen Herzschlägen hatte sich die Szene in ein blutiges Gewühl verwandelt. Davos erkannte den hundeköpfigen Helm des Bluthunds. Ein weißer Mantel hing von seinen Schultern und wehte hinter ihm her, während er über die Planke auf das Deck der Betende ritt und jeden niedermetzelte, der in Reichweite kam. Jenseits der Burg erhob sich King's Landing auf seinen Hügeln hinter der Mauer. Das Flussufer war eine schwarze Ödnis. Die Lannisters hatten hier alles niedergebrannt und sich hinter das Schlammtor zurückgezogen. Im flachen Wasser hatten sie die verkohlten Wracks verbrannter Schiffe versenkt, so dass man die langen Steinkais nicht erreichen konnte. »Dort können wir nicht anlegen.« Davos sah die Spitzen von 3 riesigen Katapulten hinter dem Schlammtor. Oben, auf Visenias Hügel, blitzten die 7 Kristalltürme der großen Septe von Baelor in der Sonne. Davos konnte zwar nicht sehen, wie die Schlacht auf dem Wasser begann, doch er hörte es. Mit unglaublichem Krachen stießen 2 Galeeren zusammen. Er wusste nicht, welche beiden. Augenblicke später krachte es erneut und dann ein drittes Mal. Durch das Kreischen des splitternden Holzes hört er das tiefe Dröhnen des Bugkatapults der Zorn. Die Seehirsch spaltete eine von Joffreys Galeeren in 2 Teile, doch die Hundenase brannte, und die Königin Alysanne war zwischen der Lady Seide und der Lady Schande eingeklemmt, und ihre Mannschaft kämpfte an der Reling gegen die Gegner, die sie entern wollten. Genau vor sich sah Davos, wie sich die feindliche Königsländer zwischen die Treue und die Zepter drängte. Erstere zog die Ruder vor dem Zusammenprall ein, während die Ruder der Zepter wie Kienspäne brachen, als sich die Königsländer an ihrer Seite vorbeischob. »Schießt!« befahl Davos, und seine Bogenschützen schickten einen vernichtenden Pfeilhagel über das Wasser. Davos sah den Kapitän der Königsländer fallen und versuchte, sich den Namen des Mannes in Erinnerung zu rufen. An Land hoben sich die Arme der großen Katapulte. 1, 2, 3 und 100 Steine stiegen in den gelben Himmel auf. Jeder war so groß wie der Kopf eines Mannes. Wenn sie niedergingen, spritzten riesige Wassermassen auf, wurden Planken aus Eichenholz durchlöchert und lebendige Männer in einen Brei aus Blut und Knochen verwandelt. Quer über den Fluss war die ganze erste Schlachtreihe nun in Gefechte verwickelt. Enterhaken wurden geworfen, eiserne Rammen krachten in hölzerne Rümpfe, Enterer schwärmten aus, Schwärme von Pfeilen flogen durch die dahintreibenden Rauchwolken und Männer starben. Doch bislang war Davos selbst noch nicht daran beteiligt. Die schwarze Beta fuhr weiter den Fluss hinauf, und der Trommelschlag des Rudermeisters donnerte ihrem Kapitän im Kopf, während er nach einem Opfer für ihre Ramme Ausschau hielt. Die belagerte Königin Alysanne war zwischen 2 Lannister-Schiffe gefangen, und die 3 hingen mit Haken und Leinen aneinander fest –